Deutschlandfunk.
Asterix und Obelix, Idefix natürlich auch. Die sind bis heute ziemlich genial, die drei. Genauso das ganze unbeugsame Dorf der Gallier. Aber eine gewisse Boudica, die hat ihnen eine Sache voraus. Die gab's nämlich wirklich.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
Und auch sie hat genau wie Asterix und Obelix Widerstand geleistet gegen die Römer. Aber nicht am äußersten Zipfel Galliens, sondern eben auf den britischen Inseln. Heute erzählen wir euch von Boudica, einer legendären Heerführerin gegen die Römer. Und wir erzählen euch auch von ganz, ganz alten Europäern, die bisher hier in einer Stunde History immer mal wieder so aufgetaucht sind, immer mal wieder am Rand erschienen sind, aber heute dann mit Boudica mal so richtig in die Hauptrolle schlüpfen werden. Wir erzählen euch nämlich von den Kelten.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Aber Matthias, grüß dich, mein Lieber.
Sei gegrüßt.
Bevor wir auf die Insel ziehen, gehen wir hier aus unserem Studio, wo wir gerade sind, mal eben zwei Stockwerke tiefer und landen dann im Kammermusiksaal des Deutschlandfunks. Und warum gehen wir da hin, Matthias? Na, weil da wird im Januar was Besonderes passieren.
Ja, wir machen nämlich Geschichtspodcast und zwar ein Festival und das heißt History Talks, also was ganz Besonderes für die Geschichtspodcast-Fans. Mhm. Da könnt ihr uns live und in echt erleben, mit uns diskutieren. Es wird andere Shows geben, nämlich zum Beispiel Crashkurs, der Rest ist Geschichte, Tatort Kunst und ganz bestimmt gibt es auch noch weitere besondere Gäste und wir natürlich. Mhm. Bei uns geht es nämlich um die Illuminaten und um die Verschwörungserzählungen bis in unsere Gegenwart. Das Ganze findet statt am 16. und 17. Januar des nächsten Jahres, also 2026. Es ist kostenlos, ihr müsst euch aber anmelden und das könnt ihr tun unter deutschlandfunk.de/historytalks.
Also 2 Tage Programm für euch mit History Podcast. Wir sind auch dabei und ihr könnt euch anmelden auf deutschlandfunk.de/historytalks. Wie versprochen, jetzt aber Matthias zu Boudica, zu den Kelten und eben rauf auf die Insel nach Britannien. Die wird schon seit Tausenden von Jahren bewohnt, diese Insel, kann man auch Spuren von finden. Und irgendwann, Matthias, in dieser langen Geschichte tauchen dann eben auch die Kelten auf.
Ja, auf das ganz genaue Jahr kann man das natürlich nicht sagen. Das wird vermutlich so um das Jahr 800 vor Christus gewesen sein. Denn da findet eine Wanderungsbewegung statt vom Kontinent auf die Insel. Und mit dieser Bewegung, das ist sicher, kommt die keltische Sprache nach England. Und 3 Jahrhunderte später, also 500 vor Christus, hat sich diese Sprache über die gesamte Insel verbreitet. Und es gibt überall Spuren der keltischen Kultur und hauptsächlich der Handwerkskunst. 175 vor Christus sind viele Menschen aus Gallien auf die Insel gekommen und kurz danach gibt es Hinweise auf einen florierenden Handel mit dem Kontinent. Vor allem durch reichhaltige Metallvorkommen und das weckte natürlich das Interesse der Römer, die im Jahrhundert vor Christi Geburt immer weiter in den Norden Europas vorgedrungen sind.
Und dann tatsächlich Britannien im Jahr 43 nach Christus erobern. Aber Matthias, man muss sagen, sie hatten es ja auch schon vorher versucht, die Römer auf die Insel zu kommen.
Ja, das hat kein geringer als Cäsar selbst versucht, 55 vor Christus. Während des Gallischen Krieges hat er gemerkt, dass die Gallier Unterstützung von der Insel bekommen und deswegen wollte er eine Invasion nach Britannien starten. Aber das Unterfangen war schwierig, denn die Briten, die verteidigten ihre Insel tapfer und geschickt. Das Anlanden war schwierig und nur mit sehr großen Verlusten möglich. Cäsars Truppen schafften es aber trotzdem an Land zu kommen, kehrten aber schnell wieder ans Festland zurück, weil sie mit sehr viel Widerstand sich auseinanderzusetzen hatten, kamen ein Jahr später mit einer noch etwas stärkeren Armee zurück. Aber das war vermutlich eher eine Strafaktion als ein Invasionsversuch. Cäsar zog dann schließlich mit reichlich Beute und sehr vielen Geiseln wieder ab. Und dann war ungefähr ein Jahrhundert lang Ruhe auf der Insel.
Ungefähr ein Jahrhundert lang Ruhe. Aber irgendwie hat es in Rom weiter gebrodelt. Irgendwie hat man diese Insel nicht vergessen können, auch über einen Zeitraum von 100 Jahren, nicht, Matthias?
Ja, aber diese 100 Jahre, die waren in Rom ziemlich turbulent. Wir erinnern uns, Cäsar wurde 44 vor Christus ermordet. Das Imperium Romanum geriet in eine schwere innenpolitische Krise und die endete eigentlich erst mit Augustus und dem Beginn des Prinzipats. Augustus hatte wohl auch schon eine Invasion ins Auge gefasst und es gab immer wieder Truppenbewegungen an der Kanalküste. Es wurde ein Leuchtturm gebaut, um eine Invasion Britanniens zu erleichtern. Aber ins Werk gesetzt wurde die Eroberung Britanniens dann von Kaiser Claudius. Der wurde wurde im Januar 41 zum Kaiser erhoben. Der war offenbar nicht besonders beliebt beim Volk und auch nicht beim Militär und hatte zudem körperliche Gebrechen. Und da schien ihm eine Invasion auf der Insel die beste Möglichkeit, sein offenbar ramponiertes Ansehen zu verbessern.
Aber gab es da noch irgendwie einen konkreten Anlass für die Römer, dann loszuziehen? Oder hat es jetzt den Claudius einfach gejuckt, sein Image wieder aufzupolieren?
Naja, ob es ihn gejuckt hat, sein Image aufzupolieren, weiß ich nicht. Aber es gab einen konkreten Anlass. Aha. Nämlich ein keltischer Fürst, der im Süden Englands herrschte, war gleichzeitig Freund und auch Handelspartner der Römer. Und dieser Fürst, der fühlte sich von einigen Konkurrenten auf der Insel um die Macht bedroht. Er reiste daraufhin nach Rom und erschien bei Kaiser Claudius. Dann bat er ihn um Hilfe. Der Kaiser nahm das Hilfeersuchen an und er beauftragte einen sehr erfahrenen Feldherrn mit der Planung. Es wurden mehr als 4 Legionen zusammengezogen, zu einer Invasionsarmee vereint. Insgesamt waren es dann 20.000 Mann, die per Schiff auf die Insel gebracht werden mussten. Und diese Invasion, die war dann letztendlich erfolgreich. Die Römer eroberten die Insel und beherrschten sie dann von der Südspitze Englands über Wales bis zum Hadrianswall. Dort, wo heute jedenfalls ungefähr die Grenze zwischen England und Schottland verläuft.
Die Römer waren also gekommen, um zu bleiben. Und sie herrschten rauf bis zum Hadrianswall. Aber was bedeutet das eigentlich, herrschen? Das kann ja ziemlich vieles bedeuten, ne? Von sehr lose bis extrem hart. Von da hängt irgendwo ein römischer Statthalter ab bis zu volle Präsenz der römischen Legion. Und daher wollen wir diese römische Herrschaft über Britannien nochmal besser verstehen lernen. Und zwar mit Althistoriker Kai Brodersen. Grüße Sie, Herr Brodersen.
Hallo.
Und dann frage ich erstmal ganz offen, Herr Brodersen, für den Anfang, wie haben die Römer über Britannien geherrscht? Wie würden Sie das beschreiben?
Da muss man zunächst sich klar machen, dass ganz Britannien nie römisch war, sondern nur ein Teil, nämlich der Teil, den wir heute grob als England und Wales bezeichnen können. Schottland, Irland nicht. Und man muss sich klar machen, dass es sehr deutliche Unterschiede in der Präsenz der Herrschaft zwischen den Zentren, denen die dann Städte werden, und dem Land gibt.
Was wären denn vielleicht so Zentren gewesen?
Das erste Zentrum ist Colchester in East Anglia, London nicht, sondern eben Colchester. Und es wird dann allmählich zunächst der Südosten der Insel unter römische Herrschaft genommen, schließlich auch Wales und das heutige Nordengland eben bis auf die Höhe vom Hadrianswall von Newcastle.
Okay, das heißt, die Römer gründen Städte aber und auch Siedlungen oder wie auch man das vielleicht nennen kann. Das heißt aber, ein großer Teil der Bevölkerung hat vielleicht gar nicht richtig mitbekommen, dass die Römer überhaupt da waren?
Wenn man das modern sagen will, ändert sich für die Kontonummer. Also römische Herrschaft funktioniert so, dass man versucht, dass eine solche Provinz, man spricht vom zellulären System der römischen Herrschaft, sozusagen das ist, was man modern ein Profit Center nennt. Das heißt, letztlich muss die sich selber tragen. Das heißt, was man braucht, nachdem es nicht so viel an landwirtschaftlichen und Bodenschatzgut gibt, was man aus England holen kann, ein bisschen Silber, ein bisschen Blei, Hunde werden genannt und so, muss man schauen, dass die Provinz in der Lage ist, sich selbst zu bezahlen. Zunächst funktioniert die Herrschaft indirekt, so wie zum Beispiel auch in Judäa unter Herodes dem Großen, dass der Klientelkönig, nennen wir den modernen, also ein romfreundlich gesinnter lokaler Herrscher, weiterhin herrscht und dafür sorgt, dass niemand anderes als Rom mit ihm Freund ist. Ab dem 1. Jahrhundert nach Christus wird eine direkte Eroberung versucht unter Claudius, so 43 nach Christus. Die bedeutet, dass man kleine Teile dieser einzelnen Stämme entweder durch Erbschaft, wie das Rom zum Beispiel in Kleinasien macht, oder durch direkte Übernahme der Herrschaft in einem solchen Bezirk, in einem solchen Klientelkönigtum für sich selber in Anspruch nimmt. Und dann hat man den Vorteil des direkten Zugriffs, den Nachteil, den organisieren zu müssen und ist dafür letztlich wieder auf Kooperation mit den Menschen vor Ort angewiesen.
Wenn ich das jetzt mal so unter, ja, oder vielleicht einer Skala des Imperialismus sozusagen anlegen möchte, den die Römer da ausbreiten, ist das eher so ein Imperialismus-Light, oder?
Naja, der Begriff ist zwar lateinisch, ist aber nicht das, was die machen. Also die Grundidee ist, dass die römische Herrschaft es ermöglicht, jedenfalls bis ins 2. Jahrhundert nach Christus, eine komplette Beherrschung der bekannten Welt zu erreichen, wobei das Verhältnis zu dem beherrschten Gebiet dann eben das eben beschriebene eher zelluläre und fast, wenn man so will, lose ist. Das ändert sich im 2. Jahrhundert, als man sich klar macht, dass die Welt doch irgendwie größer ist und dass man nicht mehr das Imperium sine fine, das ist die Herrschaft ohne Ende, das, was wir vielleicht mit Imperialismus verbinden, anstreben will, sondern definiert, wie weit römische Herrschaft gehen soll und das auch nach innen, also zur römischen Reichsbevölkerung, als auch nach außen zu denen, die nicht dazugehört, sicher und sichtbar machen will.
Aber es gab ja eben auch eine indigene Bevölkerung. Sie haben ja eben gerade gesagt, mit modernen Begriffen, da änderte sich die Kontonummer. Was hatten die denn dann für ein Verhältnis zu Rom?
Wir müssen uns das, glaube ich, so vorstellen, dass man eine gewisse Faszination von dieser Macht hatte, dass man versucht hat, sie zu imitieren. Das können wir ganz schön sehen an solchen Dingen wie: Wie baut man? Warum möchte man in Villen wohnen? Warum möchte man in Städten wohnen? Aber auch, wie zieht man sich an? Und nicht zuletzt, wie spricht man als sozusagen Oberschichtssprache oder als die Sprache, mit der man demonstriert, dass man zu denen gehört, ist Latein wichtig und hat ja heute noch einen großen Anteil an dem, was wir heute Englisch nennen. Gleichzeitig, dadurch, dass Rom weder eine religiöse Oberherrschaft, keinen zentralen Gott verlangt, noch eine radikale Veränderung der Lebensweise mit sich bringt, für die, die das nicht sich leisten können oder wollen, ändert sich wenig. Man kann das ganz schön im archäologischen Befund sehen. Also 43 nach Christus werden Teile Englands erobert und dann immer weiter bis ins 2. Jahrhundert. Auf dem platten Land, in der Landwirtschaft, ändert sich erstmal fast nichts. Die bringen keine neuen Ideen mit, es gibt keine neuen Eigentumsverhältnisse.
Keine neuen Werkzeuge ackert, vielleicht.
Ja, genau, der Bauer ackert weiter, da wo er schon immer geackert hat. Und die Obrigkeit wird ihm weiterhin den Zehnten oder welchen Betrag auch immer abnehmen. Diese Obrigkeit wird das ihrerseits dann mit denen noch weiter oben und letztlich dann mit den römischen Herrschern sich teilen müssen. Das ist das Robin Hood-Phänomen. Also unten passiert ziemlich wenig. Das ändert sich letztlich auf dem Land, in dem Moment, wo neue Methoden kommen, zum Beispiel eine neue Art von Pflug oder auch der Anbau neuer Pflanzen, namentlich Wein, probiert wird, der wächst in dieser Zeit in Südengland noch und inzwischen ja auch, wenn man ihn die richtige Sorte nimmt, wieder. Also der Versuch ist dann allmählich noch mehr zu verändern, aber die großen Veränderungen finden letztlich durch die militärische Präsenz in Garnisonsstädten, York, Chester oder sowas statt und zum anderen durch die Stützung einer Verstädterung, der durchaus geförderte Ausbau städtischer Zentren, an denen die einheimische Elite dann zunehmend siedelt, also nicht mehr verstreut, sondern eben sich auf solche städtische Strukturen einlässt, dort auch physisch wohnt und dort miteinander ja Römersein spielt, wenn man so will.
Aber nichts von all dem, Herr Brodersen, klingt bis jetzt nach Widerstand. Also wir wollen heute was ja auch über Boudica und ihre Zeit und die Kelten erfahren.
Ja.
Ich habe jetzt noch nichts rausgehört von wegen, also diesen Römern, denen möchte man jetzt mal den Krieg erklären.
Ja, das passiert ja auch genau in dieser Ebene der Oberschicht, in der die Auseinandersetzung darüber stattfindet, ob man sich jetzt Rom anschließt, Rom imitiert, eine Toga anzieht, Latein spricht,
in der Villa lebt,
die Kinder Latein lernen lässt und all dieses. Und denen, die sagen, das geht uns zu weit, wir können ja weiterhin zur Kenntnis nehmen, dass es eine Streitmacht gibt, die stärker ist als wir. Aber wir möchten nicht in derselben Weise eingegriffen werden. Im Boudica-Aufstand kann man das wahrscheinlich sogar, gibt es Untersuchungen, so deuten, dass es ein innerelitärer Konflikt ist, also dass der verstorbene König sein Königreich nicht komplett an die Kinder vermacht, sondern eben zum Teil auch an Rom und dass es dann dort einen Konflikt gibt. Dass aber es brodelt, dass es Leute gibt, die sagen, das geht uns zu weit, das können wir ja auch in der heutigen Zeit gut verstehen, ne, dass in dem Moment, wo es Städte gibt, gibt es auch ein Stadtbild. Und das findet.
Ja, also da geht es auch um Identitätsfragen vielleicht. Ja?
Ja, das ist jedenfalls eine der derzeit gängigeren Deutungen. Also früher hat man gesagt, da wie bei Herman the German, also Hermann dem Cherusker oder bei dem aus Asterix bekannten Vercingetorix, geht es eigentlich um Vietnam, also um Widerstand des gallischen Dorfs. Inzwischen überlegt man eher, ob der Gegendruck daher entsteht, dass man mit dem, was sich so reinschleicht, wo auch einzelne Gruppen innerhalb der Eliten in diese Welt hineinkommen wollen, weil sie sich dafür sich selber Vorteile versprechen, weil es schick ist, weil es eine Zugehörigkeit, eine neue Zugehörigkeit bedingt, dass man da dagegen opponiert. Und im ganz konkreten Fall Boudica oder Boudica, die Betonung und Aussprachen dieses Namens wechseln, kann man auch sehen, dass das immerhin eine große Gruppe in einem der Bereiche bei den Icenern mit sich bringt. Denn auch das können wir archäologisch sehen. Es werden die städtischen Zentren angegriffen und es gibt in Colchester und in London und in St. Albans Zerstörungshorizonte, das heißt archäologisch nachweisbare Brandschichten, wo größere Zerstörungen stattgefunden haben. Also die archäologische Evidenz auch zeigt, dass es zu Unruhen kommt.
Eine Sache können Sie uns dann vielleicht noch erklären, Herr Brodersen, dann machen wir nochmal einen kurzen Schwenk, aber den kennt vielleicht einfach viele. Ich habe ihn am Anfang ja auch schon erwähnt, nämlich den Hadrianswall. Und Sie sagten ja eben vorhin, das, was wir heute so England, Wales nennen, das war unter römischer Herrschaft, nördlich davon Schottland, galt das eben nicht mehr. Warum haben diese Römer genau da in der Mitte im Grunde der Insel diesen Hadrianswall hingesetzt?
Das ist eine ganz spannende Frage, weil es darauf keine zeitgenössische, klare Antwort gibt. Mhm. Wir als Historikerinnen und Historiker sind natürlich immer durch die eigene Zeit geprägt. Ich selber bin in einer Zeit aufgewachsen, in der man den Hadrianswall gerne mit der Berliner Mauer verglichen hat und also gedacht hat, da schotten die sich ab. Mhm. Inzwischen auch da wieder durch archäologische Evidenz ist klar, das ist so nicht, sondern es geht eher um eine Sichtbarmachung dessen, wie weit Rom geht, und zwar nach innen. Also die Innenwohnenden, die im Römischen Reich wohnen, wissen, das ist alles unsers. Das ist nicht irgendwie vage, da geht es immer noch weiter und das wird alles unsers sein oder ist vielleicht schon unsers, sondern da ist es definiert. Nach außen, wenn ich an den Hadrianswall komme, sehe ich, da fängt irgendwie eine neue Welt an. Ich kann aber immer durch, es ist aber ein kontrollierter Übergang. Mhm. Also es geht letztlich darum, Bewegungen von Gruppen, die zivil, als Händlerinnen, Händler, aber auch vielleicht gewaltsam in diesen neuen Bereich eindringen wollen, zu kontrollieren. Wir können deswegen das inzwischen so klar sehen, weil man eine ganze Reihe römischer Siedlungen nördlich, also jenseits des Hadrianswalls im nicht-römischen Bereich hat. Die heißen dann Castra Exploratorum, also die Lager der
zum Erkunden sozusagen.
Der Erkunder. Mhm. Das heißt, da gibt es so Vorposten, wo man ja schon mal sich anmelden kann, wo man sehen kann, was los ist. Gleichzeitig hat man sich natürlich auch überlegen müssen, warum diese Mauer oder Wallengrabenanlage in einer Weise gebaut ist, die nicht so wirklich sinnvoll ist. Also es gibt Strecken an dem Wall, ich bin ihn selber mal langgelaufen, wo sie eigentlich keine Mauer brauchen, weil direkt dahinter ein Berg abfällt, ne? Also wo sie sowieso nicht raufkommen. Aber er wird durchgehend gebaut, sodass er über die ganze Strecke sichtbar ist und eben auch erhalten wird. Es gibt übrigens auch noch eine Idee, die ich selber ganz sympathisch finde. Es ging darum, die gelangweilten Jungs, die da oben Dienst taten, zu beschäftigen, aber die hat sich nicht durchgesetzt.
So haben die Römer das gemacht mit der Herrschaft in Britannien, Imperialismus light vielleicht oder noch was ganz anderes. Kai Brodersen hat es uns jedenfalls erklärt hier in 1 Stunde History. Danke fürs Gespräch, Herr Brodersen.
Vielen Dank. Tschüss.
Also offensichtlich haben wir jetzt gelernt, gab es auf der Insel Menschen im 1. Jahrhundert nach Christus. Die haben von der römischen Besatzung gar nichts mitgekriegt. Da hat sich höchstens die Kontonummer geändert. Dann gab es aber andere, die fanden das ganz attraktiv, jetzt zum großen Rom zu gehören, mit Toga und dieser neuen Kontonummer und allem drum und dran. Aber natürlich, und zu denen kommen wir jetzt, natürlich gab es auch die, die bei den alten Wegen bleiben wollten. Einige Kelten, die Widerstand leisteten. Und sie sammelten sich hinter einer legendären Anführerin, nämlich Boudica. Und die Geschichte Boudicas, die erzählt uns jetzt Wiebke Lehnhoff.
Im Jahr 43 nach Christus tauchen vor der Küste Britanniens die Segel von hunderten Schiffen auf. Die Römer sind gekommen, um die Insel zu erobern. Ihrer Übermacht stellen sich nur wenige direkt in den Weg. Und so kontrollieren die Römer bald den Süden und die Mitte der Insel. Ansässige keltische Völker, die sich nicht unterwerfen wollen, werden hart bekämpft. Widerstand hält sich vor allem im Norden und in der Region des heutigen Wales. Dort hat der Kommandeur der römischen Armee, Gaius Suetonius Paulinus, im Jahr 60 nach Christus gerade die Druiden besiegt und zerstört deren Heiligtum, als eine Nachricht eintrifft.
Provinz? Rebellion? Barbaren? Was? In der Stunde meines Triumphes? Eine Rebellion im Süden, beim Herkules, diese Barbaren! Oh! Sofort alle Einheiten versammeln! Wir müssen zurück! Camulodunum wird angegriffen. Von einem Weib.
Gemeint ist Boudica, die Frau des keltischen Königs Prasutagus vom Volk der Ikena. Ihr König Prasutagus ist ein reicher Klientelkönig der Römer, das heißt, er kooperiert mit ihnen. Als er stirbt, ist für die Römer die Kooperation beendet und sie fordern sein ganzes Land und sein Erbe. Aber aus Sicht der Ikena sind die zwei Töchter von Prasutagus die Erbinnen. Das ist den Römern egal, notiert der römische Geschichtsschreiber Tacitus.
Dass Prasutagus' Reich durch Zenturionen wie nach Eroberung verwüstet wurde. Seine Gattin Boudica wurde durch Schläge misshandelt und seine Töchter geschändet. Infolge dieser Schmach greifen sie zu den Waffen.
Das ist aber wohl nicht der einzige Grund für den Aufstand. Denn die Römer fordern von den Kelten hohe Geldsummen. Das ist zu viel. Boudica will, dass sich die keltischen Völker gemeinsam wehren gegen die allgemeine Unterdrückung durch die Römer. Offenbar ist sie angesehen und diplomatisch geschickt genug, um andere Anführer zu überzeugen. Der Geschichtsschreiber Cassius Dio sagt:
Die Person, die maßgeblich dazu beitrug, die Einheimischen aufzurütteln und sie zum Kampf gegen die Römer zu bewegen, die als würdig erachtet wurde, ihre Anführerin zu sein und die den gesamten Krieg leitete, war Boudica. Eine Britannierin aus der Königsfamilie, die über eine für Frauen ungewöhnlich hohe Intelligenz verfügte.
Eine Frau als Anführer ist unerhört für die Römer. Ihrer Meinung nach sollten sich Frauen nur um Familie und Haus kümmern. Stattdessen versammelt Boudica mehrere Zehntausende Kelten und zieht Richtung Camulodunum, das heutige Colchester in der Nähe von London. Camulodunum ist die älteste Stadt der Römer in Britannien. Dort leben Veteranen und sie fühlen sich sicher und haben ihre Stadt nicht befestigt. Als sie die Masse der Kelten anrücken sehen, schicken sie einen Boten um Hilfe. Aber der größte Teil des römischen Heers ist weit weg in North Wales mit Kommandeur Suetonius. So töten die Kelten innerhalb kurzer Zeit alle Menschen in Camulodunum und brennen die Stadt komplett nieder. In der Zwischenzeit hat sich Kommandeur Suetonius aus North Wales auf den Weg gemacht, um Boudicas Armee auf ihrem Rachefeldzug zu stoppen. Er schafft es vor den Kelten nach Londinium. Das ist damals eine aufstrebende Handelssiedlung, aber unbefestigt. Und Suetonius hat deutlich weniger Männer als die Kelten.
Folglich beschloss er, mit Aufopferung der einen Stadt das Ganze zu retten.
Denn die Römer wollen eine Entscheidungsschlacht, bei der die Kelten so vernichtend geschlagen werden, dass niemand mehr rebelliert. Suetonius warnt die Menschen in Londinium und auch im nahegelegenen Verulamium. Beide Orte werden von den Kelten niedergebrannt und alle verbliebenen Menschen getötet. In der Nähe finden die Römer eine gute Position zum Kämpfen. Dort haben sie einen Wald im Rücken und vor sich eine Schlucht, durch die die Kelten nur in kleinen Gruppen zu ihnen gelangen können. Hinter den Kelten liegt eine offene Ebene, auf der sich ihr ganzer Tross mit Wagen, Frauen und Kindern versammelt. Die Römer warten, bis die Kelten nahe genug sind. Dann schleudern sie erst Wurfspieße und Steine, anschließend rücken die gut ausgebildeten Soldaten vor. Die Kelten sind vor allem in der Masse gefährlich, aber im Einzelkampf den Römern weit unterlegen. Und als sie versuchen auszuweichen, wird ihre Flucht vom eigenen Tross blockiert. So schaffen es die Römer, trotz ihrer Unterzahl die Kelten niederzumetzeln. Und zwar vermutlich fast alle dort. Männer, Frauen, Kinder und ihre Tiere. Was mit Boudica passiert, ist ungeklärt. Nach der Schlacht verliert sich ihre Spur.
Eine vernichtende Niederlage für die Kelten und das Ende der Geschichte von Boudica, erzählt von Wiebke Lehnhoff. Aber Matthias, ich hatte ja anfangs versprochen, dass wir heute noch ein bisschen mehr lernen wollen über diese Kelten. Deshalb lassen wir Boudica jetzt doch noch mal kurz aufleben und erzählen eben mehr von den Kelten als von den Römern. Wer waren die, diese Kelten?
Das ist nicht so ganz einfach zu beantworten, denn die Kelten waren vermutlich nicht einfach nur ein einziges Volk. Forscher gehen davon aus, dass es sich vielleicht um mehrere Völker oder Stämme oder auch nur um eine gemeinsame Sprachgemeinschaft gehandelt haben könnte. Vielleicht aber gehen wir auch den antiken Geschichtsschreibern auf den Leim, die nicht selten alles Fremde in einen Topf geworfen und mit einem gemeinsamen Namen bezeichnet haben. Einzig bei Caesar taucht der Begriff Keltae auf als Bezeichnung für die Bewohner Zentralfrankreichs. Also, so ganz genau weiß man es nicht, wer alles zu den Kelten gehörte. Sicher aber ist ihre Hochkultur, deren Spuren in ganz Europa zu finden sind.
Aber wir können bei Caesar ja auch schon raushören, dass er die Kelten in Zentralfrankreich verortet hat. Wir haben sie aber heute auch schon auf der britischen Insel getroffen. Das heißt, im Grunde haben die über ganz Europa ihre Spuren hinterlassen, ja?
Ja, und zwar schon ziemlich lange vor der Eroberung Britanniens durch die Römer. In der Antike, etwa um 1000 vor Christus, finden sie Erwähnung. Der berühmte und von uns schon oft zitierte griechische Geschichtsschreiber Herodot kannte sie. Er verortete sie nicht zu Unrecht nach Gallien. In der Hochzeit der Kelten breiteten sie sich nahezu über ganz Europa aus. Im Südosten Englands, Frankreich, im Norden Spaniens, Ungarn, Slowenien, im Norden Kroatiens, in Oberitalien und am Nordrand der deutschen Mittelgebirge. Also ein riesiges Gebiet und eine ebenso beeindruckende Kultur, die man in diversen Museen bewundern kann.
Ja, da gebe ich Matthias auf jeden Fall wirklich recht. Falls ihr mal in die Gelegenheit kommt, irgendwo in ein Keltenmuseum zu gehen, zieht es euch rein. Es ist verdammt spannend, was diese ganz, ganz frühen Europäer uns so hinterlassen haben. Aber wer sie genau sind, ja, das habt ihr ja jetzt auch schon gehört, ist trotz allem schwer zu fassen, auch wenn wir so viel von ihnen finden konnten. Und deshalb wollen wir die Kelten nochmal etwas besser kennenlernen mit Religionswissenschaftler Bernhard Meyer. Er hat ein Übersichtswerk geschrieben über die Kelten und es hat schon einen ziemlich prägnanten Titel. Es heißt nämlich Die Kelten, Geschichte, Kultur und Sprache. Hallo, Herr Meyer.
Hallo.
Und ich finde das ja schon spannend, Herr Meyer, dass Sie Religionswissenschaftler sind von Hause aus, aber ein Übersichtswerk schreiben über die Kelten. Sind die Kelten so eine Art Religionsgemeinschaft oder wie sind Sie dazu gekommen?
Nein, also das tatsächlich nicht. Ich bin dazu gekommen, weil ich auch keltische Sprachen studiert habe und Sprachwissenschaft und bin auf dem Wege sozusagen zu diesem Thema gekommen. Okay. Also nicht über die Religionswissenschaft und auch nicht über die Archäologie.
Okay, aber vielleicht über die Sprache. Also wenn wir uns jetzt fragen, was sind die Kelten eigentlich? Sind sie das vielleicht zuallererst eine Sprachgemeinschaft?
Ja, das würde ich sagen, kann man am ehesten noch annehmen, dass es also eine Sprachgemeinschaft ist. Natürlich auch nicht ganz einheitlich, aber doch mit so gemeinsamen Zügen. Und die Archäologie ist tatsächlich demgegenüber doch recht uneinheitlich in verschiedenen Ländern.
Das heißt, so Begriffe wie Volk oder Kultur oder Sitten und Bräuche, da tun wir uns dann schon schwerer, Gemeinsamkeiten zu finden bei den Kelten?
Ja, das ist nicht ganz einfach, weil wir ja auch für die frühe Zeit oft gar nicht entsprechende Quellen haben, die wir gerne hätten. Und von Volk sollte man vielleicht in dem Zusammenhang besser nicht reden, besser von verschiedenen Völkern.
Mhm. Die gemeinsam die Kelten sind.
Ja, genau.
Also im Grunde so ein bisschen wie der Begriff Germanen auch.
Ja, es gibt viele Parallelen, auch so in der Art und Weise, dass man das dann in der Neuzeit ausgegraben hat, um sich dann sozusagen selber eine eigene Identität zu geben.
Aber können Sie denn ansonsten für uns noch andere Gemeinsamkeiten jetzt ausmachen, außer vielleicht der Sprache?
Naja, es gibt natürlich Gemeinsamkeiten, die ganz einfach auf der ähnlichen Kultur, einer ähnlichen Gesellschaftsordnung, einer ähnlichen materiellen Kultur beruhen. Mhm. Wir sind da ja in der vorrömischen Zeit, in der Eisenzeit und in einer Gesellschaft, die eben in vielen Ländern in Europa zu der Zeit ähnlich funktioniert.
Das heißt, wie genau? Also Eisen einfach als wichtigen Rohstoff schon mal?
Ja, Eisen als wichtigster Rohstoff. Also nach der Bronzezeit kommt ja im ersten Jahrtausend vor Christus die Eisenzeit. Und da spielt das eine große Rolle. Einerseits natürlich für die handwerkliche Produktion, aber auch für die Bewaffnung. Und wir haben dann ja auch die keltische Expansion in Europa, wo die Kelten sich dann in Richtung Mittelmeerraum ausbreiten.
Weil sie so gut in der Eisenverarbeitung waren?
Ja.
Wie lebten sie denn? Wissen wir darüber was? Sie haben ja schon von Städtegründung gerade gesprochen. Siedlungen waren sie, also sie waren ja offensichtlich nicht nur eine reine Agrargesellschaft, wenn sie auch schon über Eisenkenntnisse verfügten. Also wie bauten sich die Kelten so hierarchisch auf?
Ja, nur es war schon eine agrarisch geprägte Gesellschaft, also Landwirtschaft war sicherlich sozusagen ein Hauptzweig in der Versorgung, aber es gab eben auch ein spezialisiertes Handwerk, es gab Handel, man hat gehandelt, also mit Rohstoffen, wahrscheinlich auch mit Sklaven, man hat auch Austauschbeziehungen zum Mittelmeerraum gepflegt, also es war eine recht hochentwickelte Gesellschaft, aber in vieler Hinsicht eben anders, als wir das kennen. Und es war natürlich auch eine hierarchische Gesellschaft, also nicht so egalitär als Ideal, wie man das heute propagiert, sondern das war eine Gesellschaft, die dann auch Freie, Unfreie und natürlich eine Elite umfasst hat.
Das heißt, es gab auch Stände, es gab sowas wie Adelige, es gab vielleicht auch Könige?
Ja, es gab zum Teil auch Könige. Das ist für uns manchmal greifbar. In anderen Fällen kann man das nicht so gut nachweisen. Wir kennen das natürlich nur aus den materiellen Überlieferungen, die die Archäologen nachweisen können und aus dem, was antike Autoren darüber schreiben. Das heißt also eigene Schriftzeugnisse, da gibt es eben nicht so viel.
Zu dieser Quellenlage kommen wir vielleicht gleich nochmal kurz, Herr Meyer. Aber eine Sache ist mir gerade noch aufgefallen. Sie meinten gerade so, sie waren nicht so egalitär, wie heute manchmal so propagiert wird. Gibt es so diese Erzählung, ja, die Kelten, das war so eine ursprüngliche Gesellschaft, in der wurde ganz egalitär gelebt. Taucht sowas immer mal wieder auf?
Ja, das taucht gelegentlich auf. Also die Kelten, genauso wie die Germanen, haben natürlich auch so als Projektionsfläche für Wunschvorstellungen gedient. Und da findet man dann viele Ideen, auch vom keltischen Matriarchat, die sich dann nicht wirklich gut nachweisen lassen, aber die eben eine Zeit lang mal en vogue waren.
Vielleicht auch sowas wie Spiritualismus und solche Schamanen
also
und solche Geschichten.
Die keltische Spiritualität und der Schamanismus, das ist auch sowas, wovon oft die Rede ist und was man dann allerdings Schwierigkeiten hat, in den Quellen wirklich wiederzufinden.
Mal abgesehen davon, dass, wie wir gerade gelernt haben, die Kelten in ganz Europa lebten und alle ein bisschen verschieden waren.
Ja, das kommt natürlich dazu.
Und jetzt müssen wir aber, dass wir vielleicht noch als letztes, Herr Meyer, uns das ja alles irgendwie bei Herodot und Cäsar auch so ein bisschen zusammenreimen, weil sie, wie gesagt haben, die Kelten selber nichts aufgeschrieben haben. Und das ist ja oftmals eine schräge Perspektive, denn mindestens von Cäsar zum Beispiel wissen wir, dass er die Kelten ja im Grunde erobern wollte und sie auch oftmals in großer Zahl umbringen ließ. Also wie glaubwürdig sind diese Quellen? Wie kann man da als Althistoriker mit arbeiten?
Ja, da gehen die Meinungen auch durcheinander, auseinander vielmehr. Es ist so, dass grundsätzlich man schon berücksichtigen muss, dass erstens diese Quellen sehr, sehr breit gestreut sind in Raum und Zeit. Dann hat man häufig das Problem, dass das Original nicht erhalten ist, sondern man hat nur aus zweiter und dritter Hand sozusagen eine Nachschrift. Und dann gibt es eben bestimmte Klischees, die die Griechen und Römer selber internalisiert hatten und die sie dann auf die Kelten und die Germanen anwenden. Und da muss man sich also länger einarbeiten, um dann zu filtern sozusagen und rauszukriegen, was man trotzdem als Information da rausziehen kann.
Jetzt stelle ich Ihnen noch eine gemeine Aufgabe zum Schluss, Herr Meyer. Sagen Sie uns doch dann nochmal so abschließend, wer waren die Kelten?
Ja, die Kelten waren eine Gruppe von Völkern im vorrömischen Europa, mit denen die Griechen und Römer im Laufe der Jahrhunderte, vielleicht so ab dem 7., 6. Jahrhundert vor Christus in Berührung kamen, mit denen sie in Austausch getreten sind. Und die Kelten wurden dann in Mitteleuropa auf dem Kontinent romanisiert im Zuge der Ausbreitung des Römischen Reichs. Und keltische Völker haben sich dann aber außerhalb des Römischen Reichs immer noch auf den britischen Inseln bis ins Mittelalter gehalten.
Besser kann man es nicht zusammenfassen. Bernhard Meyer war das bei uns in einer Stunde History. Danke fürs Gespräch, Herr Meyer.
Nichts zu danken.
Ja, aber es ist eben trotzdem nicht so leicht, das mit den Kelten knapp zusammenzufassen, auch wenn Herr Meyer gerade alles gegeben hat. Und das natürlich auch, weil die römische Kultur und die römische Geschichtsschreibung vieles andere, ja, eben genau das überschrieben haben. Auf der Insel Matthias, muss man ja sagen, sind die Römer auch immerhin stolze 400 Jahre geblieben.
Ja, das werden wir gleich noch ein bisschen näher beleuchten, aber es hat neben dem Aufstand unter Boudica mehrere Versuche gegeben, diese römische Herrschaft auch wieder loszuwerden. Aber die scheiterten allesamt. Auch die Einfälle aus Schottland, also aus dem Norden, scheiterten, zumal ab etwa 120 nach Christus auf Befehl Kaiser Hadrians der gleichnamige Wall an der Grenze zu Schottland gebaut wurde und für Stabilität in dieser nördlichen Gegend sorgte. Genau übrigens wie der Limes auf dem Kontinent war der Hadrianswall einerseits Abschottung gegenüber Plünderer, die auf der anderen Seite des Walls standen, aber andererseits eben auch ein Handelsplatz mit jenen Menschen, die jenseits des Walls lebten.
Jetzt haben aber die Römer nicht nur Mauern gebaut, sondern das Land, das sie erobert haben, oft auch durch Verwaltung einfach strukturiert. Durch Städtegründung haben wir heute auch schon gehört. Wie war das so in Britannien?
Es war jedenfalls nicht ganz so einfach wie in anderen Provinzen. Es gab ständig Unruhe durch Plünderer, die über See kamen. Die Insel war vom Kontinent sehr schwer zu kontrollieren. Zumal die auf der Insel lebenden römischen Besatzer durch die Kastelle, die gegen die Plünderer aufgebaut worden waren, aber auch eventuelle britische Invasoren abwehren konnten. Es bestand also die Gefahr der Abkehr vom Imperium Romanum, wie zum Beispiel 287. Da war ein römischer General aus der Provinz Belgica von Soldaten zum Gegenkaiser zu Kaiser Diokletian ausgerufen worden. Und der beanspruchte Britannien und Teile Galliens. Für 11 Jahre wurde daraus ein britannisches Sonderreich. 295 wurde es dann wieder zurückerobert.
Also die Römer hatten es auf den britischen Inseln vielleicht nicht so leicht wie woanders. Und daher stellt sich auch die Frage, ob sich die Insel deshalb vielleicht auch anders entwickelt hat als das Festland Europa. Könnte man jedenfalls mal drüber nachdenken und vielleicht mal nach Wurzeln suchen. Und wir fangen damit an mit Babette Edelmann-Singer. Sie ist Historikerin an der FU in Berlin und Expertin für die Römer in Britannien. Grüße Sie, Frau Edelmann-Singer.
Ich grüße Sie aus Berlin.
Und wir haben ja schon von einigen Städten alleine gehört, Frau Edelmann-Singer, nicht zuletzt London, die römische Gründungen waren. Also was haben die Römer vielleicht in Britannien so an Strukturen geschaffen und hinterlassen?
Ja, die Römer haben in Britannien ganz unterschiedliche Strukturen geschaffen. Einerseits natürlich städtische Strukturen, andererseits aber auch Strukturen in ihrer Provinzverwaltung. Dann natürlich militärische Strukturen und Infrastruktur insgesamt, Straßen. Beispielsweise Häfen.
Wir haben das vorhin schon mal mit Ihrem Kollegen Kai Brodersen angerissen. Insgesamt, hat er gesagt, war das eher so eine Art Imperialismus Light, den die Römer da mitgebracht haben. Also sie haben zwar neue Strukturen mitgebracht, aber althergebrachte auch genutzt und bestehen lassen. Würden Sie das auch so sehen?
Absolut. Die Römer waren unglaublich pragmatisch. Ja, die Römer haben eigentlich auf Kooperation gesetzt. Da, wo es funktioniert hat, war ihnen das natürlich viel lieber, als imperiale Strukturen aufzubauen. Die sind ja aufwendig, die kosten. Insofern haben sie, gerade auch was die städtische Struktur angeht, sehr auf das bereits Bestehende gesetzt, also zivile Siedlungen dort errichtet, wo bereits Siedlungen der einheimischen keltischen Stämme vorhanden waren. Aber sie haben natürlich auch Neues geschaffen. Ja, also wir haben römische Kolonien auch, wo die Veteranen angesiedelt wurden. London als Neugründung tatsächlich auch. Aber die Römer sind in all ihren Provinzen immer pragmatisch vorgegangen und haben bestehende Strukturen, einheimische Herrschaftsstrukturen auch eingebaut und auf Kooperation mit den Einheimischen gesetzt. Das hat in Britannien nicht immer funktioniert, muss man auch dazu sagen.
Wir haben ja mit Boudicca angefangen hier. Ja.
Richtig, genau. Aber das lag natürlich in Britannien auch teilweise an Missmanagement. Das muss man klar sagen, der Römer. Aber wenn Sie es auf die lange Sicht betrachten, dann hat es auch in Britannien ganz gut funktioniert. Es hat in anderen Provinzen oft besser funktioniert. Britannien war die Kosten-Nutzen-Rechnung nicht immer optimal, aber es hat auch in Britannien über 400 Jahre immerhin funktioniert.
Wenn man jetzt so manches vom Alteingebrachten oder Althergebrachten bestehen lässt, wie es die Römer gemacht haben, was bedeutet das denn eigentlich auch so für Herrschaft und Macht? Also wurden die, heute würde man ja vielleicht so retrospektiv nennen, die Indigenen, die Bevölkerung, die in Britannien schon da war, wie wurden die so integriert ins römische System?
Da gab es ganz verschiedene Möglichkeiten, die Einheimischen zu beteiligen und zu integrieren. Also anfangs hat man diese einheimischen keltischen Stammesfürsten als Klientelherrscher in ihren Positionen belassen, mit ihnen zusammengearbeitet. Ja, die waren dann Freunde, Bundesgenossen. Beispielsweise auch die Ikener, also dieser Stamm, der dann den großen Boudicca-Aufstand veranstaltet hat. In späterer Zeit hat man dann, also als die Provinz dann eingerichtet war und etabliert war, hat man dann auch auf Einheimische bei der Verwaltung der Provinz oder vor allen Dingen in den Städten gesetzt. Ja, man hat auch das römische Bürgerrecht verliehen. Man hat diese Einheimischen im römischen Bürgerrecht dann auch zu Stadträten gemacht. Sie wurden am Kaiserkult beteiligt. Der große Aufstand gegen Camulodunum entzündete sich ja vor allen Dingen am Tempel des vergöttlichten Kaisers Claudius. Und wir müssen davon ausgehen, dass die Priester dieses Kultes Einheimische waren. So ist es zumindest in allen anderen Provinzen gewesen. Und das, was wir bei Tacitus lesen, deutet auch in Camulodunum absolut darauf hin. Also das waren Leute, die sich auch integrieren wollten und die mit den Römern kooperiert haben. Und dann haben wir natürlich, wenn ich das noch anfügen darf, die Britannier auch im römischen Militär. Also beispielsweise gab es britannische Soldaten, Einheiten aus Britannien am Limes im Odenwald im 2. Jahrhundert nach Christus. Die waren dort in Germanien stationiert.
Vielleicht ist das, ja, ich meine, knapp 2000 Jahre später irgendwie schwer nachzuvollziehen. Aber wurden denn zum Beispiel Kelten, die dann römisches Bürgerrecht bekommen haben und vielleicht sogar im Militär gedient haben im Römischen, wurden die dann Römer? Waren die dann Römer? Gab es so eine Perspektive damals eigentlich überhaupt, wer jetzt sozusagen welche Zugehörigkeit hat, welche Identität vielleicht?
Ja, Identität ist eine schwierige Frage. Das ist so überlagert in unseren ganzen Debatten von den modernen Vorstellungen. Aber was wir sehen, das sind wirklich Einheimische, die römische Bürger werden, römische Namen bekommen. Nehmen Sie einen der Klientelfürsten, von dem haben wir eine sehr schöne Inschrift, den König der Regner. Der heißt Tiberius Claudius Cogidugnus. Also der ist von Claudius offensichtlich mit dem Bürgerrecht ausgestattet worden, von Kaiser Claudius, und behält dann seinen einheimischen Namen als Beinamen und schreibt das auch auf eine Inschrift. Und auf dieser Inschrift ist er aber auch noch Rex Magnus Britannorum. Also er hat im Grunde mehrere Identitäten. Die keltische, die Stammesidentität als einheimischer Herrscher, aber auch das römische. Und das fließt zusammen. Und das sehen wir ganz oft im Römischen Reich, dass es auch diesen Aufstiegswillen gibt, auch den Willen, sich zu integrieren oder zu verbinden mit der römischen Welt, weil das natürlich Vorteile bringt. Mhm. Ja, es, wie gesagt, es gibt auch diese Konfliktfelder, Stichwort Boudica, aber gerade auch diese Militäreinheiten, die wir beispielsweise am germanischen Limes sehen, da müssen wir davon ausgehen, dass das Leute sind in den Hilfstruppen, die ihren Dienst ableisten, lange Zeit, 25 Jahre, um dann irgendwann mal das römische Bürgerrecht zu bekommen. Das ist eine Aufstiegsperspektive.
Wobei es irgendwie auch immer ein bisschen unfair ist. Sie haben ja zum Beispiel gerade schon die römischen Inschriften erwähnt. Sie haben Tacitus erwähnt, Frau Edelmann-Singer. Also wir nehmen das natürlich häufig römischen Quellen. Die Kelten haben nichts aufgeschrieben. Insofern fehlt uns vielleicht auch die Perspektive von anderen Kelten, die diese römische Besatzung anders wahrgenommen haben. Könnte das sein?
Das ist ein absolut wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Und das ist ein großes Problem für uns als Althistoriker, mit dem wir natürlich immer umgehen müssen, weil wir sehr oft nur die römische Perspektive haben und eben keine keltischen, einheimischen Stimmen. Und dann haben wir aber so Leute wie Tacitus, der ja in seinen Werken tatsächlich auch Kelten zu Wort kommen lässt, Reden halten lässt. Aber das ist sehr problematisch, weil Tacitus ist eben nicht die Stimme der Unterdrückten. Ja? Mhm. Und das hat ja manchmal so einen postkolonialen Zug fast schon. Tacitus ist immer Römer und er ist römischer Konsul und einer der führenden Männer im Senat. Das ist eine ganz, ganz problematische Sichtweise. Ja, das fehlt uns, aber was sollen wir machen? Ja, wir müssen ja irgendwie mit umgehen und wir müssen uns immer vor allen Dingen aber auch vor Schwarz-Weiß-Malerei vorsehen. Mhm. Die Dinge sind selten so klar, ne? Da sind die Guten und da sind die Bösen. Zum Römischen Reich zu gehören, hat seine Kosten für die Einheimischen, aber es hat auch eben Nutzen und Perspektive.
Mhm. Ja. Was würden Sie denn sagen, Frau Edelmann-Singer, jetzt 400 Jahre römische Besatzung später, knapp nach dem Jahre Null, haben die Großbritannien diese 400 Jahre unter den Römern, haben sie die Insel irgendwie bis heute geprägt? Ich weiß, wäre jetzt eine steile These, sich darauf einzulassen, aber kann man da was finden?
Ja, natürlich. Mhm. Das, glaube ich, würden auch die Engländer und die Menschen in Großbritannien niemals bestreiten. Also sie können bei der Sprache anfangen. Das Latein, die Lingua Franca der damaligen Zeit, hinterlässt seine Spuren bis heute. Natürlich auch die Infrastruktur. Das römische Straßensystem bleibt über Jahrhunderte durch das gesamte Mittelalter im Grunde hindurch die Basis der Infrastruktur. Und sie finden bis heute dieses Straßennetz im Grunde dann als Basis. Ja, mhm. Es gibt jetzt gerade ein neues, sehr wunderbares Projekt von Kollegen der Universität Aarhus in Dänemark, die das römische Straßennetz digitalisiert und ganz neu aufgearbeitet haben.
Und
das
war noch viel größer, als man gedacht hat, ne? Haben sie ja festgestellt, glaube ich. Ne?
Ja, da würde mein Kollege Michi Radmann aus Eichstätt jetzt vehement widersprechen.
Okay, gut,
aber,
ja.
Aber es
ist jedenfalls verdammt groß
Details,
gewesen.
Ja. Ja, es ist riesig. Und wenn Sie einfach bloß mal einen Blick auf die Karte von Britannien werfen und dieses Straßennetz anschauen, und da wird Ihnen schon klar, wie deutlich diese Spuren auch bis heute auf diesem römischen Straßen, wie deutlich das bis heute Einflüsse hat. Und dann haben Sie natürlich die Bauwerke, Sie haben die städtische Struktur, wir haben das angesprochen, die großen Städte, ich meine bis hin zu London natürlich, all das ist aus römischer Zeit entstanden. Und dann haben Sie auch religiöse Strukturen. Denken Sie an Bath, ja, diesen wunderbaren Ort, wo Sie bis heute die Reste des römischen Heiligtums der Göttin Sulis Minerva anschauen können. Das sind Dinge, auch das kulturelle Erbe, die das Land bis heute prägen.
Und trotzdem ist Großbritannien, England ja immer auch kulturell, sage ich mal, nicht so ganz an Festlandeuropa angedockt worden. Auch trotz dieser gemeinsamen römischen Vergangenheit nicht. Kann man da vielleicht auch schon in dieser römischen Zeit so seine Wurzeln für finden, weil es eben, sag ich mal, immer so ein bisschen dieser Satellit des Römischen Reiches war?
Ja, es hat den Eindruck. Also wir sehen ganz deutlich, dass Romanisierung, ganz vorsichtig verwende ich diesen Begriff, der ist mittlerweile doch sehr umstritten, oder sagen wir, das Römischsein in Britannien nicht ganz den Erfolg hat oder auf so durchschlagenden Erfolg hat, wie in anderen Provinzen. Ja, wenn Sie nach Südfrankreich, Gallien schauen, da entsteht was. Nehmen Sie nur die Tatsache, dass es keinen einzigen römischen Senator aus Britannien gibt. Mhm. In all den 400 Jahren haben Sie keinen römischen Römer aus Britannien, der im Senat landet. Die Erklärung mag vielleicht auch ökonomisch sein. Das ist nicht so eine reiche Provinz wie vielleicht Asia oder eben Gallia. Mhm. Aber vielleicht hat es auch Hintergründe, die in Ihrer Frage liegen. Also, dass sie nicht ganz so die Durchschlagskraft hatten in Britannien, die Römer mit ihrer Kultur wie in anderen Provinzen. Aber Britannien ist halt auch eine Grenzprovinz. Da gibt es sehr viel Militär und da gibt es Konflikte. Mhm. Ja, und entsprechend sind diese Konflikte manchmal auch dominanter als das Einigende.
Sagt Babette Edelmann-Singer. Sie ist Historikerin an der FU in Berlin und war gerade bei uns in einer Stunde History. Danke fürs Gespräch, Frau Edelmann-Singer.
Ich danke Ihnen.
Also die Römer haben die ganze Welt, haben jedenfalls ganz Europa geprägt. Das ist klar, haben wir auch schon oft genug drüber gesprochen in einer Stunde History. Aber heute wollten wir ja eben auch über die Kelten sprechen. Und die haben eben auch nicht nur die britische Insel, sondern eben auch unseren ganzen Kontinent geprägt und Spuren hinterlassen. Matthias, zum Beispiel in England eben auf den britischen Inseln ist davon noch jede Menge zu finden.
Naja, also zum Beispiel in Schottland, da gibt es Sprachelemente, die auf die Kelten verweisen, die schottisch-gälische Sprache nämlich. Die wird in einigen Teilen des Landes heute noch gesprochen. Gälisch ist ein Zweig der keltischen Sprache, die heute noch eben in Schottland, aber auch in der Bretagne in Frankreich gesprochen wird. Die gälisch-keltische Sprache ist eng verwandt mit der irischen Sprache und wenn man sich das jetzt über Jahrhunderte vorstellt, dann gibt es eine sehr starke Prägung durch die Kelten bis heute durch Sprache und Kultur. Und die mischt sich mit römischen Einflüssen zu dem, was wir heute in England sehen. Ein besonderes Volk mit eigenen Vorstellungen, irgendwie zu Europa gehörig, aber irgendwie auch nicht. Eben very British.
Eben was ganz Eigenes. Danke dir für heute, Matthias, für eine Stunde History. Für heute, nächste Woche gehen wir dann mal nicht ganz so weit zurück. Nicht bis in die Antike, sondern eigentlich nur 70 Jahre zurück, ins Jahr 1955, aber trotzdem extrem geschichtsträchtig, was wir dann besprechen wollen. Wir reden dann nämlich über den 1. Dezember 1955, also über den Tag, an dem sich Rosa Parks nicht von ihrem Platz im Bus erheben wollte. Das ist der nächste Mal. Ich bin Markus Dichmann. Macht's gut. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.